Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Skandal. Jesus, der hat ja öfter mal den Bogen überspannt. Aber was er da gerade erzählt hat, das schlägt dem fast den Boden aus. Bitte was? Womit wir uns in den nächsten Minuten ein bisschen auseinandersetzen wollen, könnte vielleicht mit erklären, warum Jesus sich bei manchen seiner Zeitgenossen so sehr unbeliebt gemacht hat. Mir fällt das manchmal schwer, das wirklich nachzuvollziehen. Die Beispiele sind so oft weit weg, das ist nicht meine Lebenswelt, die Leute tragen Klamotten, die ich irgendwie nicht kenne, die Begriffe sind andere und das hilft mir nicht besonders, das nachzuvollziehen. Deshalb habe ich mir erlaubt, die Erzählung, um die es heute gehen soll, ein ganz bisschen zu verfremden. Mir ist klar, dass eine solche Verfremdung immer ihre Grenzen hat und nie alles treffen kann, aber vielleicht hilft uns das heute Morgen, etwas mehr von dem zu spüren, was diese Begebenheit bei den Zuhörern damals ausgelöst haben muss. Ist das nicht an? Ah, ist das doch an. Danke. Ich guck mal, vielleicht geht so etwas besser. Nicht? Okay. Also ich erzähle nach Lukas 18. Einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, erzählte Jesus folgendes Gleichnis. Und ich merke an dieser Stelle jetzt schon mal kurz an, Jesus spricht also zu ganz bestimmten Leuten. Das Gleichnis ist also vielleicht gar nicht für jeden von uns bestimmt. Manche müssen jetzt einfach zuhören, obwohl sie vielleicht gar nicht zur Zielgruppe gehören, aber vielleicht sagt uns das Gleichnis ja trotzdem was. Also, einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die die anderen verachteten, denen erzählt Jesus dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen in die Kirche, um zu beten. Der eine war ein gut angesehenes Mitglied der Gemeinde. Der andere, wir brauchen noch nicht den Beamer. Es gucken alle so freudig da hoch. Wir brauchen noch nicht den Beamer, der kommt später. Also, zwei Männer gingen in die Kirche, um zu beten. Der eine, ein gut angesehenes Mitglied der Gemeinde, hoch engagierter Ehrenamtlicher. Und der andere, ein stadtbekannter Rumtreiber und Trinker. Er hatte seine Freundin mit zwei Kindern sitzen gelassen und verweigerte jede Unterstützung. Auch das wusste die ganze Stadt. Das Gemeindemitglied stellt sich aufrecht hin, blickt nach oben und sprach für sich und damit auch über sich folgendes Gebet. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen, die Betrüger und Steuerhinterzieher, die Schwarzarbeiter und Fremdgeher und Kinderschänder oder wie dieser Trinker dort hinten. Ich gehe zweimal in der Woche in den Hauskreis, ich zahle meine Kirchensteuern und gebe zusätzlich noch 10% von allem, was ich erwirtschafte, in die Kollekte. Der Rumtreiber und Trinker stand in der hintersten Ecke und wagte nicht, seine Augen nach oben zu heben, sondern fiel auf die Knie und betete, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser kehrt als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Die Reaktionen auf eine solche Geschichte können wohl sehr unterschiedlich sein. Sie könnten von Kopfschütteln, dem schenke ich überhaupt keine Beachtung, über Belustigung, das ist doch irgendwie aberwitzig, warum soll man sich damit beschäftigen, und auch Stirnrunzeln, das kann doch nicht dein Ernst sein, Jesus, also nehme ich dich auch nicht ernst, bis hin zu Entsetzen führen, vielleicht sowas wie, so jemand könnte am Ende besser dastehen als ich. Ausgerechnet ein Trinker und ein Gemeindemitglied. Jetzt greifst du aber tief in die Klischeekiste, könnte man mir vorwerfen. Das ist doch total unrealistisch und völlig überzogen. So scheint es. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Gefühle der Zuhörenden bei den Charakteren, die Jesus wählt, im Original ähnlich gewesen sein müssen. Ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer. Ein Pharisäer, einer von den Schriftgelehrten. Mit hohem gesellschaftlichem Ansehen, immer darauf bedacht, alles gut und richtig zu machen. Einer mit Einfluss und mit Leidenschaft für das Gesetz Gottes. Bei uns heute kommen die Pharisäer ja häufig nicht so gut weg, vielleicht auch wegen dieses Textes. Aber eigentlich müsste man auch Hochachtung vor ihnen haben, denn sie bemühten sich zutiefst um ein Gott wohlgefälliges Leben. Und dann auf der anderen Seite ein Zolleinnehmer. Einer, der gleich dreifach verachtet war. Erstens, weil er mit der verhassten Besatzungsmacht mit den Römern zusammenarbeitete. Zweitens, weil er in der Regel mehr Geld nahm, als er gemusst hätte, um sein eigenes Gehalt mitzufinanzieren. Und drittens, weil er ständig mit Angehörigen fremder Nationen und damit mit Sündern und deren Geld in Berührung kam. Und das galt als Verunreinigung. Und vor allem bei den Pharisäern galten die Zolleinnehmer als schwere Sünder. Ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer. Da musste bei den Zuhörern, mussten die Schubladen aufgehen. Das ist gut und böse in Reinform, könnte man sagen. Achtung für den einen, Abscheu für den anderen. Und dann kommt es bei Jesus ja häufig so ganz anders, als man denkt, so auch hier. Und als sollte man die beiden richtig gut gegenüberstellen können, erzählt er dieses Gleichnis ganz parallel und wie sie sich verhalten. Und jetzt einmal die Folie bitte. Da haben wir auf der einen Seite den Pharisäer. Der stellt sich hin und sprach zu sich dieses Gebet. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie andere Menschen. Die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Und auf der anderen Seite der Zolleinnehmer. Der Zolleinnehmer aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern er schlug sich an die Brust und betete, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, ich sage euch, dieser ging als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das muss die Leute in Schockstarre versetzt haben. Es zählt gar nicht, dass der Pharisäer viel mehr gemacht hat, als er laut Gesetz gemusst hätte. Und der Zolleinnehmer, der schlimmer nicht hätte sein können, der kommt so einfach davon und am Ende steht er sogar noch besser da. Der eine geht als Gerechte, der, von dem es keiner gedacht hätte. Und das treue Gemeindemitglied nicht. Was für eine Welt soll das denn sein? Vielleicht ist es die Welt, die Jesus uns vor Augen malen will, die er uns verkündet und auch vorlebt. Und in die er uns heute Morgen mit hineinnehmen will. Mit mir macht dieses Gleichnis dreierlei. Erstens, es lehrt mich. Zweitens, es befreit mich. Und drittens, es fordert mich heraus. Es lehrt mich. So beten verändert. In diesem Text geht es ja zunächst einmal ums Gebet. Und es fällt sofort auf, wie sehr sich die beiden Gebete unterscheiden. Der eine stellt sich aufrecht hin, wahrscheinlich wie damals üblich, die Hände und den Blick zum Himmel erhoben. Der andere, der wagt weder den Schritt nach vorne noch den Blick nach oben. Und er schlägt sich an die Brust als Zeichen der Reue. Macht das den Unterschied? Der eine macht ziemlich viele Worte. Der andere fasst sich ziemlich kurz. Macht das den Unterschied? Der eine beruft sich auf seine guten Taten. Der andere hat nichts Gutes vorzuweisen. Macht das den entscheidenden Unterschied? Ich glaube, ein Jugendlicher hat es auf den Punkt gebracht. Er hat mit einer Gruppe gemeinsam diesen Text gelesen, mit der sogenannten Wegstreichmethode. Vielleicht kennen die manche. In der Regel hat man den Bibeltext ausgedruckt. Das ist besser, als wenn man seine eigene Bibel benutzt, weil man nämlich dann anfängt, alles durchzustreichen, wovon man sagt, das ist eigentlich nicht so der Kern des Textes. Und das Ziel ist, am Ende den Kern übrig zu behalten. Und man bekommt dann sozusagen eine Momentaufnahme von dem, was einem selbst gerade am wichtigsten ist. Und dieser Junge sitzt also da, hat die Geschichte vor sich und streicht und streicht und streicht und streicht. Und am Ende bleibt das über, was wir auf der Folie jetzt noch sehen. Pharisäer, ich, ich, ich. Zolleinnehmer, Gott sei mir Sünder gnädig. Der eine kreist um sich, gefangen in dem Leistungsdenken, etwas beweisen zu müssen. Der andere kann den Blick zwar äußerlich nicht heben, aber schaut innerlich eigentlich doch auf Gott. Und da bleibt ihm nur eine Selbsterkenntnis. Ich bin Sünder. Und ich glaube, das macht den Unterschied. Obwohl beide gleich beginnen und mit O Gott eigentlich Gott adressieren, bleibt der eine an sein Ego gekettet, während der andere Gott wirklich zum Subjekt macht. Der eine erwartet die Bestätigung für das, was er zu sein glaubt. Und deshalb geht er genauso, wie er gekommen ist. Der andere ist sich seiner Abgründe und Schattenseiten sehr bewusst und weiß, dass ihm nur eines helfen kann, Gottes Erbarmen und seine Gnade. Er richtet seinen Blick ehrlich auf sich selbst und trotzdem ganz von sich weg. Und so erlebt er Gott und Gottes Handeln an ihm. Gnade werde ich nie erleben, solange ich versuche, sie mir zu verdienen oder mich selbstgerecht zu machen. Und dabei ist das Problem nicht das Fasten oder Geld spenden oder das in den Hauskreis gehen oder Gottesdienst besuchen. Das Problem ist, dass es so unendlich schwer ist, das eigene Menschsein anzunehmen, das beinhaltet, ich bin nicht Gott. Auch wenn ich es manchmal gerne wäre, wenn ich ehrlich bin. Und manchmal mich auch so fühle. Ich kann nicht perfekt sein und ich werde es auch nicht. Ich kann nicht in den Himmel aufsteigen, sondern ich bin darauf angewiesen, in meiner Armseligkeit abgeholt zu werden. Und ich merke, wenn ich das selbst so sage, wie ich ganz schnell denke, naja, aber ganz so schlimm bin ich ja nun auch nicht. Also armselig, das ist ja jetzt wohl ein bisschen zu krasses Wort. Armselig, das ist doch das, was der Pharisäer macht, wenn er sich da mit Schwächeren vergleicht. Oder armselig wäre es, Nazi zu sein oder Terrorist oder sowas. Aber ich, also ich habe doch eigentlich ein ganz gutes Leben und ich tue doch auch Gutes. Und ich komme doch Gott wirklich ein bisschen entgegen mit dem, was ich so mache. Und ich merke, wie mein Denken da mit dem des Pharisäers auf einmal sehr ähnlich wird. Und dann fühle ich mich genau getroffen von dem, was Jesus hier sagt. Aber natürlich bleibt die Frage, funktioniert Christsein nur, wenn ich mich selbst schlecht mache, wenn ich meine Fehler aufzähle und wenn ich mich auf all das konzentriere, was nicht gut läuft? Ich bin so dankbar, dass der Zolleinnehmer genau das nicht tut. Er verliert sich nicht in seiner Schlechtigkeit. Er benennt auch gar keine Tatsünden und zählt auf, was er alles falsch gemacht hat. Und das macht deutlich, hier geht es um etwas viel tiefer Liegendes als das, was man so im Alltag verbockt. Hier geht es um Identität. Hier geht es darum anzunehmen, wer wir alle sind und was wir sind. Menschen. Nicht in der Lage, die Distanz zwischen Himmel und Erde zu überwinden. Wenn Jesus davon spricht, dass wir uns selbst erniedrigen sollen, dann meint er nicht, wir sollen uns schlechter machen, als wir sind. Er meint, wir sollen zu dem stehen, was wir sind. Und je nachdem, wie hoch mein Ansehen bei anderen Leuten ist, kann das wirklich bedeuten, mich zu erniedrigen. Der andere würde ja merken, ich bin auch nur ein Mensch wie er. Vielleicht ein Mensch mit mehr Geld oder mit einem besseren Abischnitt oder der perfekter wirkenden Familie oder aus dem richtigen Land. Aber im Kern unterscheidet mich nichts von ihm. Ich bin Geschöpf. Ich erlebe Trennung von Gott und von anderen. Ich bin ein auf Hilfe Angewiesener. Ich bin eine von anderen Abhängige. Ich brauche Gott. Es ist diese ehrliche Erkenntnis, die mich für die Begegnung mit ihm erst wirklich offen macht. Und das verändert. Ich glaube, so zu beten verändert. Über den Zolleinnehmer heißt es, dieser ging als Gerechter nach Hause. Wir sehen das auf der nächsten Folie. Und ich glaube, dieses verändert nach Hause gehen, das Potenzial liegt in jedem Gottesdienst, hier und heute Morgen. Dieses Potenzial liegt in jedem Gebet. Geh nicht als die du gekommen bist. Geh nicht als der hinaus, als der du hereinkamst, sondern lass Gottes Gnade nah an dich heran. Lass sie dein Tiefstes berühren und halt dieser Gnade deine Abgründe hin. Erlebe, dass Jesus verändert. Das ist Befreiung. Und das ist das Zweite, was dieses Gleichnis mit mir macht. Dieses Gleichnis befreit mich, Mensch sein zu dürfen. Es nimmt mir meine Scham und mein Versagen, meine Zweifel und die Brüche in meinem Leben. Es nimmt mich ernst darin, dass ich Trennung von Gott erlebe. Darin, dass ich unstillbare Sehnsüchte empfinde, auch wenn ich vielleicht an Gott glaube. Darin, dass ich angenommen sein will. Und es gibt mir die Erlaubnis, schwach zu sein und bedürftig zu sein und ehrlich zu sein. Jesus sagt an einer anderen Stelle, ihr werdet die Wahrheit kennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich dachte lange, dass es hier vor allem um Jesus geht. Jesus als er ist die Wahrheit. Bei Jesus geht es ja um mich. Und die Wahrheit über mich ist, dass ich bin, so banal das vielleicht klingen mag. Mit meinen Fähigkeiten und mit meinen Grenzen, dass ich Mensch bin. Und diese Wahrheit tut manchmal ziemlich weh. In dieser Erkenntnis, in dieser Wahrheit steckt eine Sprengkraft, die ein Leben verändern kann. Sie kann mich befreien aus meinem Leistungsdenken und dem Vergleichen und dem mich um mich selber drehen. Davon morgens vor dem Spiegel zu stehen und mich zu fragen, ob ich eigentlich gut genug aussehe oder ob die Klamotten jetzt gerade irgendwie passend sind. Darin, mich zu vergleichen. davor, mich zu schämen, weil ich anscheinend weniger weiß als andere. Oder davon, mich schlecht zu fühlen, weil ich nicht so viel Zeit oder Kraft oder Energie habe, um mich so einzubringen wie andere. Davon, mich am Geld zu messen. Oder an den Terminen in meinem Kalender. Oder an meiner Intelligenz, der Summe meiner Spenden oder der Noten meiner Kinder oder der Happiness, die ich halt gerade so empfinde. Auch davon, abschätzig über andere zu denken und auf sie runterzugucken, weil ich selber vielleicht so fromm bin, dass ich alle Lieder auswendig kann und der andere sogar das Glaubensbekenntnis ablesen muss. Vielleicht betrifft sie und euch das alles nicht. Ich merke, dass mich das schon betrifft. Und ich habe das dumpfe Gefühl, dass auch ich in diese Gruppe gehöre, zu der Jesus hier spricht. Der Pharisäer war ja kein schlechter Mensch. Der hat ja nur die Befreiung nicht erlebt, die jeder Mensch so dringend braucht. Die Befreiung davon, sich Anerkennung und Liebe verdienen zu müssen. Von einem selber, von anderen und von Gott. Ich brauche diesen Gott, der mich mit Schwachheit und Abgründen, mit Ängsten und Zweifeln, mit Scheitern und meinen durchweinten Nächten, mit meinen Schreien und manchmal stummen Schreien und Wutausbrüchen und was da sonst noch alles in mir schlummert, der mich einfach liebt. Der mich liebt, so wie ich bin. Und dem kein Weg zu weit ist, mich zu erreichen. Ich brauche diesen Gott, weil Wahrheit frei macht. Und weil ich hören muss, dass mir vergeben ist, damit ich weitergehen kann. Dieses Gleichnis und mit ihm Jesus selbst fordert uns auf, steh zu dir. Und komm zu mir mit dem Nichts in deinen Händen. Komm mit deinem Zerbruch, deinen Fragen und deinen Zweifeln. Ich glaube, Jesus sagt, es geht um dich und mich. Vergiss doch die anderen. Du musst niemandem etwas beweisen. Sondern du sollst erleben, wie meine Gnade dir sanft auf die Schulter klopft und wie ich mich zu dir hinabbeuge, so wie ich das schon immer getan habe und wie du nicht als die gehst, als die du gekommen bist. Und hier und da erlebe ich tatsächlich, dass Gott mir so begegnet. Und manchmal auch bei manchem Rückschritt, dass da peu à peu tatsächlich Veränderung stattfindet. Aber meine größte Frage an Gott und an diese Erzählung ist, geht das wirklich? Reicht dein Zuspruch, Gott? Reicht er dafür, dass ich mich ehrlich annehmen kann? In dieser Welt zählen doch immer noch Leistung und Aussehen und Geld und Job und Perfektsein. Und Gott, du scheinst so oft so weit weg zu sein. Und ich weiß nicht, ob, wenn ich ehrlich bin, deine Meinung wirklich mehr zählt als das, was die anderen denken und sagen. Und diese Frage leitet mich zum dritten Punkt. Dieses Gleichnis fordert mich heraus, mit anderen Menschen als Menschen zu leben. Ich bin vor ein paar Jahren umgezogen und zu diesem Umzug gehörte auch, dass ich mich so ein bisschen mit der Stadt vertraut habe und ich wollte gerne ein Fitnessstudio finden. Ich weiß nicht, wo man hier ein Fitnessstudio sucht, ob man da nach Dillenburg fährt oder nach Herborn und wie da so die Fitnessstudio-Landschaft ist. In Soest, wo ich wohne, gibt es nicht nur ein Fitnessstudio, sondern ziemlich viele. Und die unterscheiden sich, zum Beispiel in Ausstattung und Preis und in Lage und Betreuung und in dem Publikum, das da so hinkommt. Und schon beim Betreten des ersten Studios war mir ziemlich klar, Ausstattung, Preis, Lage und Betreuung interessieren mich ziemlich wenig. Aber die Leute, passe ich in dieses Studio, wo die Pumper an ihren irgendwie Geräten stehen und alle so aussehen, als hätten sie überhaupt keinen Sport nötig? Und will ich eigentlich die Einzige sein, die nicht im neuesten hautengen Sportoutfit da irgendwie übers Parkett hüpft? Werde ich mich hier wohlfühlen, wo ich mich wie ein Alien fühle unter all diesen anderen Leuten, die irgendwie so viel fitter wirken als ich? Und am Ende ist es das Studio geworden, wo ich dachte, hier falle ich in meiner sportlichen Armseligkeit am wenigsten auf. Hier gibt es auch noch andere, die genauso untrainiert sind wie ich und wir sind gemeinsam auf dieser Reise. Und dann musste ich an Shane Claiborne denken, ein amerikanischer Jesus-Nachfolger, der schreibt, ich habe ziemlich viele Christen kennengelernt, die sagen, wenn die Leute von all meinen Schwächen und Kämpfen wüssten, würden sie niemals Christ sein wollen. Und dann sagt er weiter, das Gegenteil dürfte stimmen. Wenn die Leute wirklich wüssten, was für Idioten wir sind, wie kaputt, wie verletzlich, dann wüssten sie, dass das auch was für sie sein könnte. Das Christentum ist für Kranke. Rich Mullins hat gesagt, immer wenn irgendwer sagt, Christen, das sind doch Heuchler, dann antworte ich, ach was, wir bekennen es bei jeder Zusammenkunft. Wir sind Heuchler, Schwächlinge, Leute, die auf Gott angewiesen sind und die einander brauchen. Wir wissen, dass wir das Leben alleine nicht schaffen. Und die gute Nachricht ist, müssen wir auch nicht. Wir sind für Gemeinschaft erschaffen. Und ich merke, wie das bei mir einen Nerv trifft, eine Sehnsucht, wie Jesus hier einen Traum von einer anderen Welt in mein Herz flüstert. Ich wünsche mir eine Gemeinschaft, in der ich meine Zerbrochenheit nicht hinter einer schön gestrichenen Fassade verstecken muss, in der ich keine Angst vor den Blicken von anderen Leuten haben muss, in der Gnade nicht nur ein abstraktes theologisches Konzept ist, sondern wirklich eine verändernde Kraft, die mir hilft, ehrlich vor mir, vor meinem Gott und vor anderen Menschen zu sein. In der ich meine Verzweiflung genauso zeigen darf wie meine Freuden und meine Zuversicht. Und in der wir gemeinsam durchs Leben gehen, ohne anzunehmen, dass alle anderen es besser hinkriegen. Und auch ohne auf die runterzugucken, die anscheinend hilfebedürftiger dabei sind. Eine Gemeinschaft, in der wir uns zärtlich Sünder nennen, weil wir Freiheit darin entdeckt haben, dass wir das sein dürfen. Diese unglaubliche Freiheit, die darin steckt, dass wir nicht brillieren müssen, dass wir Fehler machen dürfen. Eine Gemeinschaft, in der wir erleben, dass Jesus uns zu Heiligen macht und wir trotzdem noch Sünder sind. Und in der wir bereit sind, Leute in unserer Mitte zu begrüßen, die nicht ins Bild zu passen scheinen. Andere Klamotten vielleicht oder anderer Charakter, anderer Lifestyle, irgendwie auffällig, ausgegrenzt, aufmüpfig, anders. Ich wünsche mir, dass Menschen dazustoßen und feststellen, hier passe ich hin, weil wir gemeinsam Menschen sind und nicht den Eindruck haben, dass sie nicht gut genug oder was auch immer sind. In aller Menschlichkeit. Und an manchen Stellen, da erlebe ich das schon. Ich glaube, Gemeinde, Kirche ist eigentlich eine Keimzelle von dieser neuen Freiheit und sollte kein Ort sein, wo man irgendwem irgendwas beweisen muss, sondern wo wir alles versuchen, wo wir Fehler machen, wo wir dazu stehen, gegenseitig nachfragen und vor allem, wo wir uns auch mal gegenseitig an unserem Scheitern teilhaben lassen. Meine Erfahrung ist, wenn ich anfange, offen zu reden, dann gebe ich automatisch anderen die Erlaubnis, das Gleiche zu tun. Und da, wo ich ehrlich wurde, da ist bisher nie auf mich herabgeguckt worden. Und das war und ist bis heute trotzdem immer noch meine Befürchtung. Aber bisher habe ich das nie erlebt, sondern die Ehrlichkeit wurde eigentlich wertgeschätzt. Und andere haben begonnen zu erzählen, was ihnen Schwierigkeiten macht. Und wir haben Freude geteilt, aber eben genauso das, was schiefgegangen ist. Das, wofür ich mich schäme. Und wo es eigentlich so dringend nötig ist, dass es mal ausgesprochen werden kann. Und ich merke, in einer solchen Gemeinschaft, wo ich ein Abbild von dem habe, von dieser Liebe und Gnade, die Gott mir zuteil werden lässt, in einer solchen Gemeinschaft spüre ich, dass das, was Gott über mich denkt, wichtiger ist, weil es auf einmal konkret wird. Und dann, Gott, ja, dann fällt mir das leichter, deine Meinung über mich, über die der anderen zu setzen, weil ich das erlebe. Und dann gehe ich tatsächlich nicht als die ich gekommen bin, weil ich einen Raum hatte für das, was mich wirklich bewegt. Dann gehe ich befreit. Und das wünsche ich uns. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.